Was ist denn das?
Podcasting.
Was für ein Ding?
Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon.
Hallo ihr Lieben, ne? Seid ihr ja wieder alle da?
Hey, Bob.
Hallo, Bob.
Bonsoir, mes chers Pompelmus.
Hallo, Jérôme.
Ah, das Apfelmus ist auch da. Servus. Und, wie geht's euch?
Ah, es geht.
Oh,
geschafft. Geschafft.
Ja, war eine anstrengende Woche, ne? Sind wir ja froh, dass heute Montag ist? Apropos. Habt ihr denn das Feedback von unserer letzten Sitzung mitgekriegt? Und zwar vom Ralf vom Nachtzug. Und zwar, der Ralf findet, dass der... Gott, wie spricht man das aus?
Nee, er bezieht sich da auf den Video, den wir da reingesetzt haben, wo erklärt, wie man selbstständig ein Mikrofon baut.
Genau, ob da keiner nicht irgendwie so eine kleine Garagenfertigung aufziehen möchte, ne?
Ich glaube, das heißt do it yourself, Mike.
Ja, das könnte die richtige Abkürzung sein.
Ja, da geht es doch darum, für ganz wenig Budget ein Mikrofon zu bauen, was echt hochwertig ist.
Ja, wie gesagt, braucht man halt schon ein wenig handwerkliches Talent, ne?
Ja, also, die Podcaster klagen doch dauernd, sie verdienen nichts und keine Zeit, weil sie dauernd arbeiten müssen und. Das wäre doch mal was, nicht?
Ja, mal schauen, vielleicht bekomme ich demnächst mal von jemandem Besuch, der wo handwerklich begabt ist. Vielleicht baut er mal ja eins. Schauen wir mal.
Also ich wäre ein Abnehmer. Kommt natürlich auf den Preis drauf an.
Raiden, wir gehen in Produktion. Ja, ich hab keine Ahnung, wie sowas geht.
Nee. Ja, das wird dir hier beschrieben, wie das geht.
Ja, klar.
Ja, und übrigens, der Dirk, der hat sich auch wieder gemeldet vom Daimart und findet, dass die Folge auch super war, also sehr aufschlussreich vor allem. Finde ich klasse.
Ja, aufschlussreich. Heißt aufschlussreich gut?
Na, ich nehm's doch an, oder?
Wie meint er das? Ja, okay.
Naja, weil ich, also so wie man den Dirk einschätzt und wie man jetzt kennengelernt und dann wird schon schreiben, wenn es dann nicht gefallen hat.
Da muss ich dir rechnen. Ja,
also, dürfen wir davon ausgehen, dass es schon gut war.
Ja, und Dirk hat sich geoutet als Exhibitionist. Nein, als, wie sagt man dem, der den Leuten gerne zuschaut? Ist gar nicht der Exhibitionist. Exhibitionist ist der gerne nachher rumläuft.
Ja.
Der Spanner. Dirk hat sich als Spanner geoutet, genau. Nee, ganz ehrlich. Er wollte wissen, wo man in die Pott-WG schauen kann, ohne drin zu sein. Die Links in den Show Notes oder in den Kommentaren, etc. Und für alle anderen, die nicht spannerisch veranlagt sind, einfach in die Pott-WG kommen.
Einfach gucken. Genau. Und der Stefan vom Nevada Podcast, der hat sich auch mal gerührt. Hier geht's eigentlich größtenteils mehr um, ja, Audio-Technik, sag ich mal, um diverse Einstellungen, wo man im Audacity vornimmt. Da bezieht er sich auf die Aussage vom MC, dass halt, weil wir halt immer so auf Auphonic pochen und dass das halt der Podcast-Szene einen großen Dienst erweist, das Ganze. Und Stefan meint halt, dass es auch ohne geht, ne? Oder dass es auch vorher ohne gegangen ist und jetzt auch noch ohne geht.
Ja, wir haben ja letztes Mal den Witz gemacht darüber, dass ohne Audacity die ganze Podcast-Szene nicht mehr weiß, wie man das macht. Stefan ist da nicht der Meinung. Ich finde es toll, dass es natürlich noch Leute gibt, die wissen, wie man es früher gemacht hat. Vor.
Und das ist so schön einfach. Das ist so schön einfach. Warum? Findest du? Audacity?
Aha, nein, mit Auphonic jetzt ist es sehr einfach.
Ja, das dachte ich jetzt auch. Entschuldigung, ich meinte Auphonic. Da lade ich es einfach hoch und es funktioniert und ich brauche mich nicht weiter mit den ganzen Sachen befassen und die Qualität ist auch top, die da abliefern. Also,
Er hat aber sehr schön seine Einstellungen reingegeben, wie er in Audacity eben das, was Auphonic macht, richtig macht. Also auch macht. Ist natürlich gefährlich. Aus dem Grund heraus, weil, also ich habe das mit meinen Einstellungen mal verglichen und ich mache das eigentlich ganz ähnlich wie er. Jedoch, gewisse Einstellungen, die er da drin hat, ist natürlich je nach Aufnahme, muss man die vielleicht ein bisschen anpassen und so weiter. Aber ich denke mir, das ist für alle, die das mal ausprobieren wollen, für alle Leute, die sich nicht mehr erinnern können, wie es vor Audacity, vor Auphonic die Welt war, die sollten das vielleicht mal ausprobieren und dann lernen sie auch Auphonic schätzen. Das ist ein Heidenaufwand. Natürlich hat sich MC gleich heftig gemeldet.
Ja gut, klar. Kennen Sie ja aus, ne? Also.
Und Fan hat da eine größere Diskussion angezettelt. Ja, klar, wenn man genau weiß, wie, kann man das natürlich auch anders machen. Ich denke, wir gehen da nicht allzu tief auf das Ganze drauf ein, weil wir haben ja auch noch geplant, eine Folge zu machen, wo wir in Audacity das Schneiden mal zeigen und da werden wir auf diese Einstellung auch eingehen und das vielleicht mal durchbesprechen, wo machen gewisse Einstellungen Sinn, in welchem Fall und welchem nicht. Aber ich denke mir eben, also Empfehlung an alle, versucht das einfach mal aus und wenn es nachher besser tönt als vorher, ja, dann kann es ja nicht falsch sein.
So, wie gesagt, schaden tut's nix, sollte mal der Server off sein für Auphonic, dann kann man sich auch hier noch behelfen.
Wichtig finde ich bloß, wenn man das macht, dann sollte man die Einstellungen speichern, nicht, dass man beim nächsten Mal wieder wesentlich leiser ist oder so. Ja.
Ja, das geht halt bei Audacity nicht ganz so einfach.
Ach so, ja, das ist dann schon wieder blöd, ne?
Ja, also auch Rauschunterdrücken, wie er das angegeben hat, da würde ich nicht die Standardeinstellungen. Aber lasst uns das auf die
andere. Ja, genau. Genau.
Aber er hat noch etwas gesagt, wo mich ein bisschen irritiert hat, weil er fand die Folge 26 sehr interessant, weil man dort gerade die Mikroeinstellungen vergleichen konnte. Könnt euch noch erinnern, wir haben über Mikrofone gesprochen und so weiter. Und ich finde gefährlich, weil mir ist gerade an dieser Folge aufgefallen, dass die Mikrofone eigentlich fast keinen Einfluss haben, sondern nämlich das Ganze drumherum, nämlich ob jemand Hallgeräusche im Hintergrund hat, wie der Raum beschaffen ist, wie die Software eingestellt ist, wie die Internetverbindung ist und. Und wie man das Ganze natürlich schneidet. Weil ich habe ja die ursprünglichen Spuren auch gehört und die klingen sehr anders als das, was nachher im Endeffekt im Gesamtpodcast drin ist. Also für alle, die irgendwo finden, oh, ich höre das an und XY klingt gut, also kaufe ich das Mic. Schlechte Idee.
Du meinst,
finde ich.
Ja, vor allem, wir sollten vielleicht mal so eine Sendung machen, wie man beschreibt, wie man so eine Podcast-Kabine baut oder so. Ne?
Also wir wollen ja sowieso, also das hat MC ja angeregt, eben genau mal so auf die Raumakustik etc. einzugehen, weil das ist doch enorm wichtig. Weil da kannst du das beste Mikrofon haben, wenn du eine bescheuerte Raumakustik hast, nützt natürlich alles nichts. Oder eben Kopfhörer, die nicht dicht sind zum Beispiel. Oder also da gibt es unheimlich viel. Ist ein sehr spannendes Thema, haben wir auch schon mehrfach ein bisschen angesprochen, aber ich denke mir, das würde schon eine eigene Sendung ertragen.
Ich stelle mir das gerade so cool vor, wenn dann die Leute, man müsste mal ein paar Podcaster fragen, wie die das so machen, auch und vielleicht mal Bilder posten, wenn die sich irgendwie unter irgendwelchen großen, dicken Decken irgendwie dann hier so sich verkrümeln und dann podcasten, damit ja jeder Hall geschluckt wird.
Ja, ja oder so wie es halt früher immer alle gemacht haben.
Im Schrank.
Im Kleiderschrank. Oder wenigstens mit offenem Kleiderschrank, das hilft enorm. Aber eben, da gibt's natürlich viele Tricks und das finde ich, also das hören wir ja tagtäglich bei der Aufnahme, wie was das für ein Unterschied ist.
Na, ich habe mir ja schon überlegt, ob ich mir nicht auch mal irgendwie so eine kleine Kabine baue oder so, weil na, Lust und Zeit und na, wisst ihr ja, alleine. Gut, ja, aber trotzdem.
Und sonst hört ihr uns seit dem Pottwichtel, also dieses Jahr. Da das Jahr noch relativ jung ist. Herzlich willkommen! Freut uns natürlich ungemein. hör weiter und so weiter. Übrigens, eben vielleicht noch ganz kurz zu Stefan. Wir planen ja irgendwo in ein paar Wochen, der Termin steht noch nicht genau fest, eben diese Audacity-Schnittfolge zu machen. Vielleicht hättest er ja Lust, dabei zu sein und da mitzudiskutieren, wäre sicher sehr interessant. Stefan, melde dich, ob du Lust hast.
Jo.
Ja. Mehr war nicht da.
Ja, trotzdem, aber finde ich gut, dass mir der Feedback gekommen ist. Obwohl ich ja gestehen muss, dass ich ja gar nicht so wirklich die Wochen geschaut habe auf Kommentare, weil ich ja online viel unterwegs war in meinem Spiel. Da habe ich übrigens auch ein Video mal getwittert gehabt. Habt ihr das gesehen? Mit dem Männchen?
Ja, was hast du denn da gemacht? Warst du das?
Naja, es war halt mein Ingame-Charakter, ne? Also.
Sagt sehr viel, wie du gerne aussiehst.
Der ist aber schon ein bisschen.
Was schließt man daraus? Wir müssen da mal Alex fragen, so als Psychologe, was er daraus sieht.
Ich habe ein Auge zu viel, ne? Nein. ja, das war halt ein Screencast, ne? Also praktisch das, was ich auf dem Bildschirm sehe, oder alles, was ich auf dem Bildschirm sehe, wird in Videoform aufgenommen. Also bei dem Spiel jetzt. Und das habe ich halt dann hier schnell mal gerendert und bei YouTube hochgeschubst. War ja kein Akt.
Das ist doch kein Akt. Das stelle ich mir kompliziert vor.
Boah, nee, es ist nicht. Da gibt's ja. Ach, da gibt es ja ganz viele Screencasts. Wenn du mal auf YouTube schaust oder so, zu allen möglichen Themen oder Spielecast oder bei Spiele sagt man eigentlich eher Let's Plays dazu. Aber das ist im Endeffekt auch sowas wie ein Screencast, wo im Endeffekt der Bildschirm, was gerade der Aufzunehmende sieht, abgefilmt wird.
Ich glaube, in den neuen Spielkonsolen ist es ja sogar integriert, gell?
Ja, da ist auch Livestreaming mit drin, ne? Mhm. Auf Twitch und Justin TV und so.
Aber wenn ich das jetzt am Mac oder am PC mit aufnehmen will, gibt es ja spezielle Programme, nehme ich an.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wenn es euch interessiert, dann kann ich ja irgendwas drüber erzählen.
Mhm.
Ja.
Und zwar, wir haben ja jetzt gerade ein paar Begriffe in den Raum geschmissen. Und zwar einmal eben Let's Plays, Screencast. Also gibt es nochmal eine klare Unterscheidung. Also Let's Plays, wie gesagt, das sind Spiele, die ich aufnehme. Und dazu erzähle ich halt ein wenig so, ich laufe jetzt links, ich laufe jetzt rechts, ich suche jetzt irgendwie na, dieses Questziel oder was. Und Screencast an sich, das ist eigentlich... um mal aus der Wikipedia zu zitieren, ein Screencast ist ein digitaler Film, der die Abläufe bei der Verwendung von Software am Computerbildschirm weitergibt und gegebenenfalls beschreibt. Also im Endeffekt ist es halt, Screencast ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Art Tutorial, wo man da machen kann. Ein Beispiel.
Du kannst natürlich über jedes Programm machen, also nicht nur über Games.
Natürlich, also ich kann, eigentlich. Genau. Ne, mal ein Beispiel dazu. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für einen Screencast wäre zum Beispiel das, wie wir es auf der PodWiki-Seite haben, zum Beispiel, wo halt erklärt wird, wie man Teamspeak, also wo bekomme ich überhaupt Teamspeak her, wie installiere ich Teamspeak und vor allem ganz wichtig, wo trage ich die Daten ein, damit ich überhaupt in die PodWiki komme zum Connecten und wie stelle ich Teamspeak eigentlich von der Sprache her richtig ein. Also praktisch von der Audioqualität. Das ist natürlich was, wo man halt sehr einfach über so einen Screencast abwickeln kann, bevor man zu jedem das über Telefon oder über Skype zum Beispiel, wenn man da jemand versucht, irgendwas zu erklären und so filmt man es halt einmal und hat es halt immer wieder zur Verfügung und kann es halt dementsprechend auch verlinken und den Leuten weiterreichen. Und die sehen es dann praktisch gleich so, wie es auch teilweise dann meistens bei ihnen ausschaut. Ja, und meistens ist es halt so, dass es halt zwei Arten auch, also es gibt eigentlich mehr, aber jetzt die häufigsten sind eigentlich die zwei Arten, wo man sagt, man hat einen Screencast, wo im Endeffekt nur das zeigt, also nur den Film zeigt und vielleicht ein bisschen Text irgendwie selbst geschrieben wird, der wo dann auf irgendwas hinweist. Oder eben man hat die Video-Audio-Mischung, dass man praktisch das Video hat und gleichzeitig Audio dazu und was hat darüber erzählt. Ja, das ist zum Beispiel, hier habe ich mal was verlinkt für euch, könnt ihr euch später mal anschauen. Und zwar, das ist ein Audacity-Tutorial, die wichtigsten Funktionen in 312 Sekunden. Einfach mal so ein kleiner Abriss, wie sowas aussehen kann. Na, und dann spricht man auch schon wieder von Tutorial.
Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage. So ein Screencast bedeutet also Screen vom Bildschirm. Das heißt aber nicht, wenn ich jetzt mit meiner Videokamera über die Baustelle laufe und erkläre, was ich da gemacht habe.
Das wäre dann eine Dokumentation.
Das wäre dann kein Screencast. Das ist schon irgendetwas, was auf meinem Bildschirm läuft. Richtig. Und was ich vom Bildschirm aufnehme. Das ist
genau.
Okay, alles klar.
Ist doch der Name Screenshot, ne?
Naja, gut, wenn man sich das anguckt.
Es gibt ja auf YouTube unheimlich viele von diesen Screencast-Dingen über so ziemlich jedes Programm. Allerdings stelle ich fest, die sind qualitativ extrem unterschiedlich.
Ja. Also,
es gibt Leute, die endlos nichts sagen. Also schon was sagen, aber trotzdem nichts sagen. Ja. Wo einfach so, ich habe schon Screencast gehört über ganz banale Sachen, die eigentlich in 5 Minuten erklärt sind, die über eine Stunde gehen. Das ist bescheuert.
Also ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja auch ein Fan von so Screencast und schaue mir die auch gerne an, weil die einfach ein gewisses Wissen vermitteln, sage ich mal. Aber was ich überhaupt nicht pack, das sind dann die Geschichten, wenn das Video geht an und dann kommt erstmal ewig laut Musik, am besten noch irgendwie so bam, tschicke, bam, tschicke, bam, tschicke, bam die ganze Zeit und dann geht irgendwo ein Textedit-Fenster auf und da wird geschrieben, hallo. Na, und das ist schön, dass du das Video siehst. Und dann denke ich mir, Mensch, wenn du eh schon Sound hast, ne, und man hört dann auch klimpern, ne, dann sag doch bitte was, ne, und mach die Musik aus, also. Aber das ist meine persönliche Meinung, das ist meine Geschmackssache, ne, also.
Ja, ich habe auch so im Gegensatz andere gesehen, die erklären Dinge. Also ich suche ja öfter solche Screencasts für meine Schüler. Weil ich fauler Lehrer, muss nicht alles selber erklären und. Ne? Und dann wird innerhalb von 10 Minuten etwas erklärt, so kurz, dass ich, und ich behaupte von mir, über die gewissen Dinge habe ich eine gewisse Ahnung, ich schnall's nicht. Das geht so schnell, da siehst du einfach nur die Maus, klick, 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 und ja, und dann musst du hier, und dann musst du da, und dann hier, und dann da, und dann hast du's. Und ich, hä? Schau mir das 4 oder 5 Mal an und mach immer noch, hä? Es gehört auch ein bisschen Didaktik dazu, es gehört auch, man muss sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber wer ich übrigens sehr schön finde oder empfehlen kann, ist Idomix. Kennen wahrscheinlich die meisten aus dem Grund heraus. Er macht so einen Mix zwischen Screencasts und Erklärungen und er baut das auch erklärtechnisch sehr detailliert und sauber auf. Also eben in der richtigen Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz, genau richtig. Und ich liebe diese Videos, weil sie das Ganze wirklich auf den Punkt bringen. Und ja, also das ist für mich hohe Kunst von Screencasting.
Okay, dann kann ich jetzt nicht, aber werde ich mir mal zu Gemüte führen. Viele machen auch immer den Fehler, also was heißt Fehler, oder wenn ich was erkläre, dann darf ich nicht mit Shortcuts arbeiten, sondern ich muss den Weg gehen, wo jeder normalsterbliche Weg geht. Ne? Und wenn ich oben auf im Programm auf Datei und dann Einstellungen und sonst irgendwo hinklicke, aber ich darf keine Shortcuts verwenden. Ich muss den Weg nachvollziehen können. Wie komme ich da hin? Und das sind halt auch so solche Dinge, wo ich ganz schlimm finde. Wenn dann, du bist jetzt hier im Programm drin und auf einmal drückt dir irgendwas, das siehst du ja nicht, was der drückt, und auf einmal bumm, geht irgendein Fenster auf und du suchst erstmal eine Viertelstunde das Fenster, das so aussieht wie das. Na, also.
Und dann hat er noch irgendwo sein Programm noch speziell eingestellt, so dass du das nie genau gleich hinbekommst.
Ja. Das war schön, dass er mir das alles zeigt, wie er dieses Fenster konfiguriert, aber ich finde dieses Fenster nicht, ne?
Ja, du guckst dir das wahrscheinlich auch an, weil du über dieses Programm was lernen willst und das dementsprechend nicht kennst. Ja, gut. Macht Sinn, vielleicht sollte man das überlegen.
Aber zur Frage, mit welchen Tools man das macht, das ist natürlich jetzt wieder abhängig davon, sag ich mal, auf welchem Betriebssystem man unterwegs ist. Das ist das eine. Und das andere, es gibt halt, was ich jetzt so für mich, ich meine, ich habe jetzt einige schon mal ausprobiert, und es gibt halt gute, weniger gute, und es gibt aber auch ganz tolle. Ne? Aber die sind dann auch schon wieder kostenpflichtig meistens. Ne? Es kommt halt immer drauf an, für wen macht man's und wer soll später sehen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel was für ein Community-Projekt mache, dann ist mir das relativ egal, ob da irgendwo ein Brand drin ist, weil ich will ja nur, das Ziel ist ja, ich will demjenigen was zeigen, dass er das so macht. Und ob da jetzt dann das Brand drin ist von der Firma der Software, ist mir in dem Moment eigentlich egal. Weil im Gegenteil, ich bin ja eigentlich dafür dankbar, dass es eine Software gibt, die wo mir das kostenlos in dem Fall zur Verfügung stellt. Und da ist es auch für mich okay, wenn da ihr Logo mit drin ist oder so, ne? Wenn du das natürlich dann Ganze für die Firma machst wieder, darf natürlich kein Brand drin sein. Da muss ja das eigene Brand dann drin sein, ne? Und solche Geschichten halt. Aber schauen wir doch mal zu der Software. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich habe damals angefangen, ganz am Anfang, mit CamStudio. Allerdings noch in einer, also nicht in der jetzigen Version, sondern das ist schon ein paar Jahre her, wo ich das verwendet habe. Ich habe es letztes Mal wieder kurz getestet gehabt und es hat sich ja einiges geändert. Also es stürzt jetzt nicht mehr so ab, wie ich es in Erinnerung hatte. Das gibt es einmal als Installer und einmal eben auch als portable Version, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, du musst...
Was heißt portable
Version? Naja, du... Das Tool installiert sich nicht. Das heißt, als Beispiel, du lädst dir das Programm als eine ZIP-Datei runter, entpackst die und startest die Exe und fertig.
Nein, doch.
Na, dann kannst du...
Also, dass du es auf einem USB-Stick oder so was gleich mitnehmen
genau. kannst. Genau. Und ich sage mal, für so kleine Anleitungen und stell mal hier, klicke da, für einen Kollegen oder so, ist es echt brauchbar, speichere das Ganze im AVI-Format ab.
Zum Beispiel beim Support stelle ich mir das jetzt recht praktisch vor. Also wenn du merkst, da kommt jetzt du hast irgendetwas Neues, da kommt immer wieder die gleiche Frage, schneller ein Video aufnehmen, per Rundschreiben oder auf das Internet knallen und dann können die Leute dort zuerst mal anschauen. Da muss es nicht 200 Mal das Gleiche
erzählen. Eben, und vor allem, bevor ich da jetzt ein Störungsbild mache mit Screenshot und Beschreibung dazu, ne, das ist viel zu viel Zeit, hier gehe ich hin, ne, und hab gleich, und nehme gleich meine Sprache mit auf und erkläre, klicke hier, klicke da, und dann kommst du zum Ziel, have fun, ne. Allerdings hat das Tool auch einen Nachteil, und zwar, es ist kein Video-Editor dabei.
Nein, doch.
Das heißt, wenn du kannst das Video aufnehmen, aber zum Schneiden und Nachbearbeiten brauchst du dann praktisch ein externes Schneidprogramm. Gut, unter Windows würde man jetzt zum Beispiel dann den Movie Maker nehmen, ne? Der wo halt standardmäßig dabei ist. Ist zwar jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber zumindest bringt er die Funktionalität mit, um das mal schnell etwas schöner zu machen, als wie es das Programm halt rausgibt. Ne? Und um Aussetzer und so zusammenzuschneiden. Dafür taucht der schon. Wieso, das ist CamStudio, also ist echt ein Klick wert. Dann habe ich ja mal eine Zeit lang mit dem Mac experimentiert und da habe ich gesehen, das ist ja da beim QuickTime, also der QuickTime-Player beim Mac, bringt ja die Funktionalität standardmäßig mit, dass man praktisch den Bildschirminhalt aufnehmen kann.
Nein, doch.
Ja, funktioniert ganz gut. Allerdings, um das dann wieder zu bearbeiten und zu editieren, muss man das halt dann auch wieder mit einem externen Programm öffnen. Sei es entweder dann das iMovie, ne, oder Final Cut. Aber ich bin schon ein bisschen da draußen aus dem Mac. Ich weiß nicht, benutzt das jemand von euch?
Nee, habe ich noch nie
probiert. Zum Aufnehmen. Okay. Ja. Obwohl ich sagen muss, da stört mich ehrlich gesagt auch. Ich weiß nicht, ob es da eine Funktion gibt, aber ich habe es damals nicht gesehen. Normalerweise ist es so, dass man bei den Aufnahmetools immer den Aufnahmeradius angeben kann. Von wo bis wo auf dem Bildschirm möchte ich aufnehmen? Möchte ich den ganzen Bildschirm aufnehmen oder nur eine von mir ein aufgezogenes Feld und nur da drin will ich die Sachen aufnehmen? Hat den Hintergrund zum Beispiel, dass ich nicht möchte, dass jemand meine ganzen Shortcuts sieht und solche Geschichten, sondern ich möchte nur den Webinhalt von der Webseite zeigen. Und nicht eben die Shortcuts, wo ich in meinen Browser reingezogen habe, oben bei dem Favoriten. Und das geht halt zum Beispiel mit dem QuickTime eben nicht. Also der zeigt wirklich den kompletten Bildschirm.
Das ist natürlich schlecht.
Ja. Könnte man das nicht hinter dem iMovie wieder zurechtschneiden? Das geht nicht, ne? Dass man so eine Ecke rausnimmt.
Da könntest du es bestimmt schwarz hinterlegen irgendwie, ne? Aber.
Ja, das ist aber ziemlich aufwendig. Ja.
Und so ziehe ich halt mein Feld praktisch auf, wo ich halt sage, und da möchte ich jetzt bis dahin, soll alles aufgenommen werden und alles außenrum, ne? Schneid's weg.
Dann werde ich mir wohl einen Windows-Rechner kaufen müssen, um sowas zu machen, oder?
Nee, kauf dir ein vernünftiges Screencasting-Programm.
Ja. Ich meine, wie gesagt, da gibt's ja einige, ne? Zum Beispiel auch Hypercam habe ich mal probiert. Ist vom Einstellen her sehr, ja, aufwendig. Also da kann man wirklich einiges einstellen. Also da ist auch für Experten was, also für normalen Laien ist es nicht so gedacht. Bringt allerdings auch den Vorteil, dass man da auch In-Game-Videos aufnehmen kann. Also bei Hypercam.
Was heißt das? Kannst du das nicht mit jedem?
Ja, theoretisch kann man es machen. Allerdings packen viele die FPS nicht. Also zum Beispiel, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt halt hier mit Cam Studio versuche, In-Game was aufzunehmen oder beziehungsweise den Desktop beziehungsweise mein Bildschirm abzufilmen, ist in einer sehr schlechten Qualität. Wenn ich jetzt eine normale Desktop-Applikation aufnehme, alles kein Problem.
Weil einfach die Framerate viel zu schnell.
Genau. Darf ich nochmal zurück auf QuickTime gehen? Ja. Da kannst du inzwischen auswählen, welchen Bildschirmausschnitt du filmen möchtest.
Ja, geht das jetzt?
Hab's jetzt gerade mal probiert und das funktioniert.
Na, cool. Genau. Und bei Hypercam, wie gesagt, ja, ist halt mehr so, kann man sich schon ein wenig austoben bei den Einstellungen. Aber ist jetzt für mich jetzt nicht so der Favorit, weil, ja, gefällt mir jetzt auch optisch nicht so, aber es funktioniert. Mit was ich eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe, um eben In-Game-Videos etc. aufzunehmen, das Fraps. Mit Fraps kann man auch den Desktop aufnehmen. Und einfach klasse, also funktioniert. Haut allerdings auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, wenn ich jetzt seit eine Minute In-Game-Film aufnehme, dann sind es ungefähr 3 GB oder so. Der nimmt wirklich High Quality und HD auf, ne? Also super das Teil. Konnte ich bloß empfehlen. Allerdings auch hier wieder, nimmt nur Video auf.
Nein, doch.
Zum Bearbeiten muss man dann praktisch wieder ein extra Tool verwenden. Für euch nimmt so in-game-technisch irgendwie keiner was auf, ne? So game-mäßig.
Früher ja, als ich ja die ganzen Podcasts gemacht habe über Second Life und World of Warcraft, okay. Dort haben wir das, aber nie mit diesen günstigen Tools, weil da hatte ich nur Ärger damit.
Also ich habe jetzt gerade eben mal so einfach so im App Store nachgesehen und da gibt's was, das heißt Voila Screen Recorder, also der kann das wohl aufnehmen beim Mac, da kann man auch den ganzen Bildschirm oder einen bestimmten Bereich nehmen, Aufnahme von mehreren Bereichen, mehreren Fenstern, da kann man schneiden und so weiter. Also vielleicht, Ich werde das mal ansehen, aber ich habe halt eben keine Erfahrung. Ich hatte bloß geguckt, also es gibt da tatsächlich was auch für den Mac, weil Rico das
gerade sagte. Ja, also es gibt ganz viele, aber ich erzähle jetzt mal von diesen, wo ich halt kenne und meine Erfahrung gemacht habe. Also.
Und kostenlos sind. Ist das, wo du, Bob, wo du jetzt gesagt hast, das ist kostenlos?
Nee, das ist nicht kostenlos. Kostenlos habe ich nichts gefunden. Also jetzt so auf die Schnelle nicht.
Nee, ich kenne keine kostenlosen Tools, die ich empfehlen könnte. Kosten, also Tools, die was kosten, gibt es ganz viele. Und auch recht gute.
Ah ja, okay. Ja, da hatte ich jetzt nicht zugehört dann wahrscheinlich. Also die kostenlos hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das wären so eure Tools, die ihr nutzt dafür.
Ja, also wie gesagt, die, wo ich jetzt da erzählt habe, das sind die, wo ich kenne, denen, wo ich Erfahrung gemacht habe und die, wo ich auch empfehlen kann. Sag ich einmal. Wie gesagt, Cam Studio für Desktop-Aufnahmen, Fraps für In-Game-Screencasts.
Und du brauchst immer noch diese kostenlosen Tools. Also ich frage einfach, wie sind deine Erfahrungen? Weil meine Erfahrungen sind so, dass ich auf einem Screencast über irgendein Programm, das geht mit meistens Tools relativ gut. Es gibt schon Unterschiede, wo man Maus sieht oder bla 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 bla, aber im Prinzip geht fast alles. Bei Games wird es schwierig. Und darum bin ich dort weggekommen von den kostenlosen Tools.
Sagen wir so, es kommt immer drauf an, für wen magst du es und wo soll es später zu sehen sein. Fraps zum Beispiel, den gibt es ja eigentlich auch nur in der Demo, sag ich einmal, kostenlos. Und dafür wird halt immer was eingeblendet.
Ah, und wenn du bezahlst dort, dann bekommst du das auch ohne...
Ohne Einblendung und du hast auch eine Zeitbeschränkung irgendwie auf 2 Minuten oder so. Dann sollte das eigentlich eins weiter runter zu kostenpflichtig. Es steht ja falsch. Aber die Erfahrung ist einfach, es kommt darauf an, für wen das das magst. Zum Beispiel das Cam-Studio, oder wie gesagt, das kann ich nehmen, um mal schnell irgendwas zusammenzuklickern und das war's dann auch. Na, so Mittel zum Zweck, damit derjenige, der wo jetzt gerade Hilfe benötigt, zum Beispiel ans Ziel kommt. Wenn man das Ganze aber professionell aufzieht, sag ich mal, wo man dann auch mal hinzoomt und mit Texthinterlegung und etc., dann befinden wir uns dann schon bei den kostenpflichtigen Programmen. Ich meine, eins der bekanntesten ist wahrscheinlich Camtasia Studio. Das gibt's für ein Windows und auch für Mac. Und damit mache ich auch in der Arbeit eigentlich sehr viel. Also wir haben in der Arbeit, haben wir da so eine Lizenz. Und da habe ich mir das mal geschnappt und mich mal ein bisschen mit ausgetobt und für die Arbeit eben auch, gerade für mein Jira und so, diverse Anleitungen für diverse Workflows beschrieben. So nach dem Motto, du bist in diesem Status, ne? Klicke das, wenn du der Meinung bist, klicke das, wenn du der Meinung bist, ne? Und dann einfach eine Beschreibung dazu. Und ich muss sagen, das Tool lässt für mich persönlich bis jetzt keine Wünsche offen, was ich jetzt sonst noch gebraucht hätte für den Screencast. Der Vorteil ist halt auch, es bringt halt auch gleich ein Bearbeitungswerkzeug mit. Das heißt, man nimmt das Video auf und kann es danach gleich bearbeiten. Sprich, man kann es schneiden, man kann Audio bearbeiten, man kann an gewisse Stellen, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel im Video, und geben Sie hier Ihr Passwort ein, und dann sieht man zwar, wie er irgendwo sein Passwort eingibt, dann kann ich auch dann so Scherze machen, wie ich zoome jetzt dahin, damit man wirklich ganz nah am Login-Fenster ist, wo man dann die Sachen eingibt und zoome wieder raus, oder ich kann schöne Übergänge machen von einer Szene in die andere, dass sich dann das irgendwie wie ein Würfel dreht oder es verschwimmt. Im Endeffekt solche Funktionalitäten, wo man halt in einem Videoschneidprogramm dann auch hat. Man kann so Sachen machen wie ein Fragebogen zum Beispiel, wo man praktisch das vermittelte Wissen, wo man jetzt in dem Screencast versucht zu erklären, später nochmal abfragen kann. Man kann ganz normal ein Menü auch bauen, ne? Wenn das jetzt halt ein Wissen ist, wo mehrstufig ist, wie zum Beispiel beim ersten Punkt, da ist die Installation, der zweite Punkt ist dann, wie lege ich ein Projekt an, dritter Punkt, wie mache ich was draus, und dann kann man das halt schön gliedern. Man kann es, das Tool bietet dann auch an, dass man das in sämtlichen Formaten dann gleich konvertiert, gleich zu YouTube hochlädt, wenn man das möchte, oder auch zu anderen Hosting-Plattformen. Es bietet an, dass man es gleich aufs CD brennt, dass man es dann gleich jedem in die Hand drücken kann, wenn man das möchte. Also bietet schon sehr Funktionalität. Man kann Sachen ausgrauen, die wohl es dann doch nicht hätte jeder sehen sollen im Nachgang. Man kann Logo der Firma einblenden, man kann Wasserzeichen einblenden. Also man kann sich Templates erstellen, wenn man danach nochmal ein Video macht, dass es dann gleich dieselbe Schrift benutzt, den gleichen Vorspann, den gleichen Abspann und solche Geschichten. Also da kann man schon viel mitmachen. Hat natürlich auch seinen Preis, ne?
Weißt du, was ich gerade cool finde? Ich mache ja was, was man normalerweise nicht machen sollte beim Podcasten. Ich guckte jetzt gerade den Link nach und bin auf diese Camtasia-Seite für den Mac. Hm. Und da steht ein Einführungsvideo. Das heißt, das wird wahrscheinlich gleich wieder ein Screencast sein, oder?
Ja,
genau. Ja, da haben wir es schon wieder. Ja.
Also Camtasia Studio, muss man dazu sagen, also eben, das ist so der Klassiker, aber es ist das, was du jetzt so wunderschön alles erzählt hast, bis man das im Griff hat. Man braucht diese Tutorials. Ist nicht ganz einfach, aber das Ding kann wirklich unheimlich viel. Das Einzige, was das Ding nicht konnte, und darum habe ich auch noch ein anderes ausprobiert, das ist der Screenflow von Telestream. Telestream ist eine Firma, die spezialisiert ist auf so Live-Übertragungsgeschichten. Einige kennen es vielleicht von der Software Wirecast, die eben so Live-Geschichten machen kann. Und das Ding ist, gerade wenn du nicht so eine gute Maschine hast, ist Screenflow ein bisschen effizienter. Es kann nicht ganz alles so viel, es kann fast alles, aber ist einfach schneller. Und vom Preis her zwar etwa, nee, was kostet Screen?
72.
Camtasia Studio im Moment.
72, 22.
Ja, sind beide etwa gleich.
Nee, kommt das hier.
Screenflow ist $99. Also kommt etwa auf das Gleiche raus. Und da habe ich das mal ausprobiert und das finde ich eigentlich auch recht gut, wo ich bei Screenflow weiß ich einfach, wird öfters von sehr vielen Online-Nutzen genutzt. Also eben zum Beispiel Idomix braucht auch Screenflow. Aber ich finde beide extrem empfehlenswert. Also ich finde grundsätzlich, Leute, wenn ihr öfters mal so Screen-Geschichten aufnehmen müsst und so weiter und so fort, quält euch nicht mit diesen Gratis-Tools herum. Also nur wenn ihr pleite seid, sonst investiert das. Das braucht ihr immer wieder.
Obwohl ich jetzt gerade etwas verdutzt bin. Wieso? Ich bin jetzt gerade auf der TechSmith-Seite von Camtasia und da kostet Camtasia für Mac 85,50 eine Einzelkopie, ne?
Ja, Achtung, es gibt das Camtasia Studio und das Camtasia.
Okay, gut, dann verstehe ich das.
Ja.
Gut.
Weil ich dachte eben auch, es ist um die 250, 300 €, das Ding. Habe ich mal bezahlt dafür. Das wäre frustrierend, wenn das nur noch so wenig kosten würde. Und Screenflow kostet $99.
Und bitte,
aber bei beiden bekommt man Demo-Versionen, wo man das ausprobieren kann und so weiter und so fort. Also,
eine Funktionalität, wo ich noch vergessen habe zu sagen, ist zum Beispiel auch, dass Camtasia sich auch wunderschön in PowerPoint integrieren lässt und man dann auch so Videos machen kann, zum Beispiel, wenn man eine Webcam hat. Dass man dann oben links zum Beispiel in der Ecke eingeblendet wird und dann auf der rechten Seite dann die Folien laufen und man praktisch sich selbst filmt, wenn man dazu was zu den Folien erzählt. Also auch ganz witzig gemacht. Ich weiß nicht, geht es?
Findest du das eine gute Funktion?
Sie ist halt da, ne? Und
weil dann siehst du das ganz kleine Bildchen, du siehst sowieso nicht. Also ich habe mir immer überlegt, wieso nicht? Aber Detailfrage.
Oh. Und wie gesagt, geht das mit Screenflow auch?
Weiß ich nicht. Da ich mir die Funktion nicht sagt, habe ich es nicht ausprobiert.
Ja, also wie gesagt, also Camtasia ist halt ein sehr mächtiges Tool, was das angeht. Und das Screenflow wahrscheinlich dann auch. Ne? Also
ich denke, Camtasia ist sicher besser. Kostet ja auch mehr, ob man das wirklich braucht in dieser Ausführung. Für Leute, die sehr viel solche Dinge machen, rentiert sich das auf jeden Fall. Damit kann man alles machen. Der Rest soll sich mal Screenflow ansehen.
Also werde ich mir auf alle Fälle auch mal angucken. Genau, und jetzt ist ja der neue Trend eigentlich. Aber was ist das neue Trend? Wir hatten ja immer hier so Screencast und momentan kursieren ja im Internet immer diese netten Erklärvideos noch zusätzlich, wo dann meistens irgendwelche Hände schnell irgendwas zeichnen und von irgendwo kommt was reingeflogen und dann wird dazu was erklärt und dann kommen so Hände und wischen wieder irgendwas weg und malen wieder irgendwas Neues. Sogenannte Erklärvideos, da habe ich auch mal ein nettes Beispielvideo dazu verlinkt. Und am Anfang hat man das ja wohl wirklich alles per Hand selbst gemacht, ne? Also sprich, es wurden Leute engagiert, die im Endeffekt nichts anderes gemacht haben wie ein großes weißes Blatt Papier und dann haben die Sachen gezeichnet, so wie sie vom Kunden vorgegeben wurden und daraus wurden dann später Erklärfilme geschnitten und mittlerweile gibt es jetzt auch schon Online-Software, die praktisch das simulieren können. Solche Zeichnungen. Das heißt, die haben schon vorgefertigte Zeichnungen, wie zum Beispiel von einem Glas Wasser oder so. Oder angenommen, ich möchte jetzt halt, das Thema erklären, die Milch macht's oder so. Und dann würde da einfach ein Glas gezeichnet werden, wo es leer ist und vielleicht noch eine Flasche Milch dazu und dann im nächsten Ding, wie halt so die Milch reinkommt, auch gezeichnet. Und dann würde man das halt einfach zeichnen und dazu erklären, was da jetzt genau passiert. Und das Schöne ist, da gibt's halt sogenannte What You See is What You Get Editoren, wo man sich dann praktisch solche Erklärvideos selbst zusammenklickern kann. Eigentlich sehr schnell. Ich habe mich da mal ein wenig ausgetobt und so nach einer halben Stunde ist man drin in der Funktionalität, wenn man sich Mühe gibt. Kann ich nur empfehlen. Allerdings, wie gesagt, hat das auch wieder seinen Preis, ne? Also es gibt es zwar hier einmal von Powtown.com, die bieten das an, dass man das halt ja für in der Free-Version machen kann. Dann hat man natürlich auch das Brand wieder drin, ganz klar. Und hat auch nur irgendwie 5 Minuten. Aber es lohnt, um mal kurz irgendwas zu erklären und sich das mal ja anzuschauen. Und dann geht's schon los mit der Pro-Version mit $228 im Jahr. Ist das natürlich für einen Privatmann ein wenig, ne?
Ist das wirklich so viel einfacher? Also ich habe das so klassischerweise früher eben so mit einfach selbst gemacht, auf irgendeinem Zeichenprogramm oder in irgendeinem Präsentationsprogramm oder sonst was. Halt selber gezeichnet, Hand abfotografiert, reingeschoben, rausgeschoben und so weiter und so fort. Ist das so viel besser?
Ja.
Ich habe es noch nie ausprobiert. Ja. Also es bringt eine enorme Erleichterung, weil für $228 pro Jahr, also da muss es einiges
bieten. Du hast auch schon vorgefertigte Zeichnungen zum Beispiel auch, ne? Also du musst nicht alles selber zeichnen, das ist dann so ähnlich, das kann man sich so vorstellen wie Cliparts, sorry mal, ne? Da habe ich hier eine Auswahl an Cliparts und ich suche jetzt genau irgendwie einen Brief zum Beispiel oder ein Mail-Icon. Und dann schlägt er da halt einmal 3-4 verschiedene Briefumschläge vor, die du dann reinziehen kannst zum Beispiel, ne?
Das klaue ich mir doch einfach bei Google.
Weißt, was ich meine? Ne? Oder solche Geschichten halt, ne? Oder dann malen die halt irgendwelche Männchen auf und so und hallo, das ist Peter und dann wird Peter gemalt und dann brauchst du noch eine Claudia und das ist Claudia, ne? Und dann beide lieben sich und denk dran, Verhüterli. Keine Ahnung halt, ne? Irgend so Zeug.
Also deine Beispiele. Ja, das ist, also wo ich sie wirklich brauche, ist, wenn du zum Beispiel irgendein Programm erklärst. Und dann hast du ja das Problem, dass du irgendeinem Programm Hintergrundinformationen bringen willst.
Ja, genau.
Wie funktioniert das im Background? Und dann ist das Problem im Screencast, ja, da siehst du ja nichts. Du musst ja etwas erklären, das wird ja langweilig. Und genau dann eben umzuschalten auf so etwas, wo du eben diese Zusammenhänge erklärst, grafisch unterstützt, für das finde ich diese Dinger enorm.
Ja, du musst halt immer die Brücke schlagen. Ne? Zum Beispiel, als Beispiel, wir würden jetzt erklären, wie man ein E-Mail-Programm installiert. Ist jetzt egal, ob das jetzt Mail ist oder Thunderbird. Bleiben wir mal bei Thunderbird. Wir installieren jetzt Thunderbird. So, dann ist es installiert. Jetzt ist aber noch keine E-Mail, also ist noch keine E-Mail eingebunden. Das heißt, dann wäre der nächste Schritt im Screencast. So, wir gehen jetzt auf Einstellungen, ne, sagen Konto hinzufügen. Und jetzt kommt schon die erste Hürde. Wir müssen uns entscheiden, nehmen wir ein POP3-Konto oder nehmen wir ein IMAP. Konto. So. Und das wäre jetzt zum Beispiel der Schritt, wo man dann aus dem Screencast rausgeht und dann eben so ein Video reinschiebt mit, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem POP3 und einem IMAP-Konto? Ne? Und dann eben, ja, beim POP3, da wird es halt komplett runtergeladen, ne? Beim IMAP wird es halt gleich alles immer selektiert und so Geschichten halt und markiert. Und dass man das halt in so einem Erklärvideo darstellt. Und wenn das dann erklärt ist, dann geht der Scope wieder in das,
Thunderbird.
Ja, in den Screencast wieder rein. Mhm. Wäre ein Beispiel.
Ja. Ja, genau.
Ja.
Und ja, dann muss ich mir dieses Powtoon oder wie auch immer, dass man das ausspricht, wirklich mal
anschauen. Schau dir das mal an.
Das ist wirklich einfach.
Eine Alternative dazu wäre natürlich, wie du vorhin schon angesprochen hast, eben, dass du das Ganze in PowerPoint zum Beispiel oder in Prezi oder Google Slides oder in irgendeinem Präsentationswerkzeug dir selber aufmalst und dann praktisch pro Schritt eine Folie machst und das dann praktisch so mit einem Aufnahmetool abfilmst und dann im Nachhinein vertonst.
Ja, im Printscreen machst und so machst du jeden Schritt einzeln und so weiter und gibst das nachher ins Schnittprogramm rein und dann hast du das auch.
Wie man es halt machen möchte. Ich meine, es gibt halt verschiedene Baukästen, wie man es am besten macht. Und ja, muss halt jeder merken oder wissen, was für sich so das Idealste ist. Sag ich einmal.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach darauf ankommt, wie oft man sowas machen möchte.
Das ist, die Frage ist, wie oft brauchst du es denn? Wenn du jetzt jemand bist, der im Support arbeitet, sag ich einmal, und schnell irgendwie, wie gesagt, was zeigen muss, sag ich einmal, der wird sich natürlich nicht jetzt irgendwie die teure Software nehmen, sondern er wird sich auf das Cam-Studio, ne, besinnen, wird er schnell irgendwas zusammenklickern und hier have fun. Wenn das aber was ist, was nicht nur einen betrifft, der wo er was machen muss, sondern der das wo halt jetzt irgendwie was ist, wo halt ständig wiederkommt, ne? Und man das auch nicht abstellen kann, diesen Fehler, der wo immer wiederkommt und man den Leuten immer wieder erklären muss, wo sie hin sollen, dann macht es natürlich Sinn, sowas schon optisch ein wenig anders aufzubereiten, ne? Dann am besten schon ein wenig mit Logo und dass das alles ein wenig besser ausschaut als eine 0815-Lösung, ne? Oder ein Video, was auch länger Bestand hat, die Information, dass ich die länger brauche, was die aussagt.
Ja, dass sich der Aufwand halt lohnt. So.
Genau. Mhm. Na, das kommt immer Kosten Nutzen, ne? Wie viel stecke ich da jetzt rein? Wenn ich jetzt einen Fehler habe und weiß, dass der bis nächstes Jahr bestehen bleibt, dann macht es natürlich Sinn, dass ich mich mal einen Tag hinsetze oder was und dann da so ein super professionelles Video mache. Wenn es ein Fehler ist, der in 2 Wochen behoben ist, dann schicke ich halt ein 0815-Video als Lösung, ne?
Ja, oder wenn es an Kundschaft geht.
Ja.
Dann gut, aber musst du natürlich da.
Aber es kommt natürlich darauf an, in welchem Verhältnis man zur Kundschaft steht. Bin ich jetzt im Projektgeschäft, wird sich der Kunde freuen, wenn du dann einen Tag von deiner Zeit mit dem Video basteln wirst. Also das ist immer, es ist halt immer situationsbedingt.
Also meine Kunden würden mir den Grind abreißen, wenn ich irgendwie so schnell etwas mache, das 10, 15 Minuten ist, in ihrem Namen nachher online.
Okay.
Also weil das hat etwas mit Marketing zu tun. Und da werden professionelle Sprecher eingeflogen, da wird geht man ins Studio und Riesenaufwand für irgendetwas, das man wahrscheinlich in der gleichen Zeit gefixt hat.
Und wahrscheinlich nur billiger gewesen wäre. Gut. Wie gesagt, ist halt immer situationsbedingt. Und da stellt sich dann natürlich dann oft die Frage, wie macht man das Ganze? Wie fängt man an? Natürlich muss man sich halt immer die Frage stellen, was will ich aussagen? Oder was soll später derjenige, der wo sich so einen Film ausschaut, so einen Screencast, was soll der mitnehmen? Und ja, da ist es ja leider Gottes so, dass man halt oft das Ziel aus dem Auge verliert, weil man das Tool halt wahrscheinlich kennt. Und man immer der Meinung ist, man muss das noch zeigen und da drauf eingehen, ne? Aber das interessiert demjenigen in dem Fall momentan überhaupt nicht, weil der will nur irgendwo hinkommen, um das Problem zu beheben. Was da noch außen rum ist, interessiert ihn eigentlich nicht. In dem Moment, in diesem Fall.
Darum finde ich doch enorm wichtig, oder ich mache das immer, weil anders funktioniert es bei mir nicht, ein Storyboard zu machen. Also einfach so auf einem Blatt Papier. Ich kann es natürlich auch Luxusvariante, aber auf Blatt Papier kurz aufzuzeichnen, was sind die wichtigsten Punkte und wie komme ich da durch und mir ein paar Stichworte aufschreibe. Und dann mache ich das auch so, dass ich zuerst die Stimme aufnehme und nachher den Video dazu mache. Weil gleichzeitig mir zu überlegen, was sage ich und mit der Maus nicht irgendwo nervös auf dem Monitor, weil das wird ja aufgenommen, rumzufuchteln, ist gar nicht so einfach. Und wenn ich das getrennt mache, kann ich es auch schön getrennt schneiden voneinander. Und dann, nee, eine blöde Idee.
Ja, da ist man halt, also ich bin halt eher so der Fan, man nimmt es erst auf und dann, wenn ich es aufgenommen habe, weil dann fallen mir ehrlich gesagt beim Aufnehmen erst nochmal die richtigen Wörter dazu ein.
Das ist ja genau der Punkt.
Ja, das ist so. Und dann vertone ich es erst.
Nein, darum mache ich mir zuerst ein Storyboard, texte das mal ein, also nehme das einfach mal so auf und dann mache ich währenddem, dass ich mir das abspiele, nehme ich das Ganze auf und dann stelle ich auch wieder fest, oh, da habe ich irgendetwas vergessen oder sonst irgendwas. Aber Audio kann ich ja gut schneiden. Und der Video, normalerweise ist Video sehr mühsam zum Schneiden, aber beim Screencast geht das ja relativ gut, weil ich hier einfach die Pausen, ja, so die, so, wie sagt man denn, das Bild einfach stehen lassen kann.
Sieht oder
ja
verlängern niemand. Kann halt dann, ne? Ein Standbild.
Ja, genau. Und darum geht das relativ gut dann.
Wo sich natürlich dann wieder so ein Tool wie Camtasia oder eben das Screenflow anbietet, weil die es halt alles gleich mitbringen, ne? Die Funktionalitäten. Genau. Was natürlich in einem anderen Audio, also mit einem anderen Videoschnittprogramm bestimmt auch geht, aber da musst du halt schon wieder das Tool wechseln.
Ja, aber wenn du so ein günstiges Tool nimmst und nachher ein professionelles Schnitt-Tool, kommst du wahrscheinlich im Endeffekt wieder auf den
gleichen ja, Preis. Ja, gut, das ist natürlich, außer du hast schon was, ne? Ja, genau. Das sind so die Erfahrungen. Oder was ich auch mal gemacht habe, ist, wir haben mal für einen Prozess, bei mir ins Jira integriert und das ist ein Prozess, der wo halt auch 500.000 Mitarbeiter angeht. Das haben wir dann damals auch so richtig vertont, also so wirklich uns Text aufgeschrieben und so, ne, haben den auch abgelesen und haben versucht, das Fränkisch ein wenig einzustellen, aber wir haben uns Mühe gegeben. War auch ganz witzig. Das Video existiert heute noch, aber das darf ich leider nicht verlinken. Das ist intern. Aber da haben wir uns auch voll Mühe gegeben, ne? Auch so mit dem Marketing dann hier die Schriften und Hintergründe und Farben abgestimmt, also.
Ja, es macht Spaß. Ich mache es öfters mit den Schülern auch, also dass auch Arbeiten, also Diplomarbeiten dürfen bei uns auch per Video abgegeben werden. Okay. Und also das ist Erwachsenenbildung und so weiter und so fort. Und da gibt es also schon Leute, wo Arbeiten abliefern, wo also bei der Lehrerschaft der Kiefer unten bleibt. Also das wird hochprofessionell zum Teil gemacht. Und ist beeindruckend, finde ich auch sehr schön. Also
ich meine, es ist alles gut, aber wenn es was ändern muss, dann stößt du immer da. Genau. Das ist immer das. Drum, ich schmeiß nichts weg. Ich tue jede Projektdatei alles immer aufheben, exportieren aufs SharePoint und dann hoffen, dass ich es nie mehr brauche.
Ja, das ist ja die Diskussion, die wir bei unseren WordPress-Folgen hatten. Weil bei jeder WordPress-Folge, also wo wir die WordPress-Folge zur Installation, wie installiere ich WordPress, gemacht haben, das sagen ja auch immer alle Leute, ja, mach doch einen Screencast. Ja, WordPress kommt so alle 3 Monate, eine neue Version. Und dann musst du es jedes Mal neu aufnehmen, weil das Ding sieht garantiert irgendwo wieder ein bisschen anders aus. Und das finde ich extrem aufwendig.
Ja, das Ändern, das ist halt immer, außer natürlich, man würde jetzt wie hier so von Powtown zum Beispiel hier, so ein Video machen und das kann man halt immer schön in Abschnitte machen halt, ne? Weil da muss ich nicht immer großartig irgendwie jetzt hier einen Screencast machen, sondern ich mache eine Zeichnung zum Beispiel, ne?
Ja, aber wenn du ein Programm, also das geht, wenn du etwas Allgemeines erklärst. Aber wenn du eine Software erklärst, musst du ja die Software zeigen. Und die ändert natürlich dann. Und die Leute sind so schnell verwirrt, auch wenn die Einstellungen im Prinzip das gleiche sind, nur halt irgendein Eingabefeld hat sich verschoben. Dann sind die Leute ja sofort verwirrt, weil es eben nicht mehr gleich aussieht, weil bei ihnen. Logisch. Ja, und dann musst du diesen Teil halt neu aufnehmen. Das Problem beim Neuaufnehmen ist ja nicht der Screencast, den bekommst du relativ gleich wieder hin, oder? Dass man den Unterschied nicht sieht, dass du so quasi diesen Teil reinschneiden kannst. Das Problem habe ich natürlich dann aber bei der Audioaufnahme, das hört man. Weil so gut bin ich bei Audioaufnahmen, dass man das immer genau, also dass man das nicht hört. Und das sieht dann mach ich es lieber gleich wieder von vorne. Und,
ja, das kostet, muss dann 2-3 Stunden mehr Arbeit, aber.
Ja, hart lang.
Aus Liebe zum Detail. So. Super.
Apropos, was haltet ihr davon, wenn wir wieder mal über WordPress sprechen?
Ja.
Also nicht jetzt, sondern nächste Folge, weil haben wir eigentlich schon längst nicht mehr und bei der Abstimmung zu den Themen kamen ja die WordPress-Themen wesentlich besser weg, als was ich befürchtet hatte. Wir könnten noch mal über die Plugins reden, also so allgemeine Plugins, noch nicht über die Podcaster-Plugins. Geben wir den Podcast-Plugins-Produzenten noch die Chance, sich einigermaßen zu verbessern und das, was sie groß promoten im Moment, auch wirklich funktionstüchtig abliefern. Das ist im Moment nicht so. aber so allgemeine Plugins, also finde ich auch Aufruf an die Hörer und welche Plugins findet ihr, würdet ihr auf jeden Fall bei jeder WordPress-Installation auf einbauen?
Du meinst unsere Must-Have?
Ja, genau. Wäre doch mal eine interessante Geschichte.
Kann ja jeder mal zusammentragen, was er so installiert, vielleicht.
Ja, wäre vielleicht
schon. Gehen wir die Liste mal durch. Und vielleicht kommt der MC auch und wird uns alles wieder ausreden, weil er ja alles selber programmiert. Mal sehen.
Ja, das erinnert mich bloß gerade an heute, weil ich habe heute echt spaßhalber ein Plugin installiert, wo ich dann wieder deinstalliert habe, weil man das den kompletten Block langsam gemacht hat.
Ja. Klassisches Problem.
Aber ohne Witz, echt das. Aber alle voll toll, das Plugin voll toll, und dann bist du drauf und dann.
Oder was mir schon öfters passiert ist, ich habe ein Plugin gefunden, das total gut geklungen hat, fand ich, oh geil und so, und war zu faul, um das auf der Testversion zu installieren, also gleich live rein und dann eben auch Zugriffszeiten eine Katastrophe. Okay, sofort wieder raus, aber das Ding hat in der Datenbank diverse Geschichten so verändert, dass es auch bei der Deinstallation nicht besser wurde. Das heißt, du setzt das Ding frisch auf.
Geil. Also auf den doch, da war ich ja auch noch drauf, ne, dass mir das mal passiert. Ich meine, ich mache ja immer Backups, aber...
Nee, eine Testinstallation. Jetzt habe ich von jeder Installation eine Testinstallation. Nur dort wird gespielt, sonst nirgends.
Gott. Ey, es ist die Hölle.
Und das... Aber zur Testinstallation kommen wir ja auch noch irgendwann, wie man das einfach aufsetzt. Ist nämlich eigentlich total banal. Oh. Aber ja.
Das musst du mir vorher mal erklären schon.
Das ist ganz einfach. Suchen und ersetzen.
Vielleicht gibt's ja einen Screencast.
Eine Variante. Ja, jetzt wissen wir ja, wie man Screencast macht und jetzt können wir das. Nee, <nein. lacht> sonst müssen wir das. Ja.
Du und deine Versprechen immer.
Ja, ich verspreche. Ja, vor allem, da müssen wir uns ja erstmal so ein professionelles Tool kaufen. Von daher.
Und zuerst lernen. Ja. Und zuerst selbst Screencasts konsumieren, dass wir überhaupt lernen, wie wir Screencasten.
Wo wir da bei dem Punkt sind, sind wir da froh, dass der Rico eine Screenflow-Lizenz hat. So!
Ich halte ich nur gerückt. Aber vielleicht zu Abschluss noch ein kleiner Hinweis, fand ich relativ gut, also, weil GeekTalk hat eine Spezialfolge gemacht, wo sie mit Patlav und so weiter über diese Screencast-Reihe und Aufnahmereihe gesprochen haben, und das sind ja Profis, die das dauernd machen. Und das verlinkt mir auf jeden Fall noch, also für alle Leute, die das interessiert, da bekommt ihr sehr viel gute Praxistipps. Unbedingt anhören.
Genau. Dann hätte ich gesagt, Bob lang das Bier rüber.
Noch mehr? Du hast doch schon zwei.
Gib's mir heute
mit. Musst du nicht fahren heute?
Na.
Na dann.
Ich wohne da.
Ja, dann hier.
Ruhig. Danke.
Noch einer?
Ja, für mich auch.
Ja, klar. Bitte. Das habe ich sowieso schon gewusst. Aber das war klar. Ja. Okay, Jerome, du auch?
Der ist wieder am Klo.
Der ist schon unter den Tisch gefallen.
Was fummelt der denn da rum? Naja, ist ja auch egal. Ja.
Okay.
Bis dann.
Bis später.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Von Podcast Community.